Ich glaube nur, was ich sehe. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Ich glaube nur, was ich sehe. Ich erinnere mich noch, als ich den Satz das erste Mal so bewusst gehört habe und bewusst wahrgenommen habe, das war, glaube ich, war ich so 16 Jahre alt ungefähr. Ich bin zu der Zeit gerade zum Glauben gekommen. Jesus hat sich in mein Leben hineingeliebt und ich habe angefangen mit Klassenkameraden und Mitschülern und Freunden über Gott zu sprechen. Und da war das, glaube ich, das erste Mal, dass ich das bewusst wahrgenommen habe, dass jemand zu mir gesagt hat, du Olli, es ist ja schön, was du so glaubst, ich glaube nur, was ich sehe. So, das war das erste Mal, dass ich den Satz wahrgenommen habe. Und seitdem habe ich den viele Male gehört. Und obwohl auf der einen Seite wissen wir, glaube ich, alle, auch Menschen, die das sagen, dass der Satz nicht stimmt, ja, ist uns allen bewusst. Ja. Ich glaube nur, was ich sehe. Denken wir einfach an Luft, die wir zum Atmen brauchen, Sauerstoff oder so merkwürdige Dinge wie Elektrizität, Funkwellen, all diese Dinge, die können wir nicht sehen, wir wissen aber, dass es sie gibt. Also wenn wir einen Lichtschalter anmachen, geht das Licht an. Irgendwas muss da passiert sein. Dazwischen. So. Aber es sind auch Dinge, wollen wir ehrlich sein, die können wir wissenschaftlich nachweisen, dass es sie gibt. Ja, das ist bei Sauerstoff auch so, das können wir nachweisen. Oder Geräusche, die können wir nicht sehen. Ihr seht, dass sich meine Lippen bewegen. Was ich sage, seht ihr nicht. Aber ihr könnt es wahrnehmen, das hört ihr. Aber es gibt Sachen, die sind schwieriger. Liebe zum Beispiel. Oder Gefühle im Allgemeinen. Gedanken. Die können wir alle nicht sehen. Da ist es auch schwierig, die irgendwie nachzuweisen, ja? Oder auch zu sehen, schon mal gar nicht. Da wird es auf jeden Fall schon schwieriger bei Liebe. Vielleicht kennt ihr so Situationen, wo ein Ehepartner zum anderen sagt, du Schatz, ich habe das Gefühl, du liebst mich gar nicht. So, gar nicht mehr. So, ich spüre das nicht. Ich sehe das nicht. So. Das ist auf jeden Fall schwieriger. Noch schwieriger wird es, wenn wir an 3D-Kinofilme denken zum Beispiel. Da wird es dann richtig schwierig, wenn ich sage, ich glaube nur, was ich sehe. Ich weiß nicht, im Moment läuft ja Avatar 2, ein bildgewaltiges, phänomenales 3D-Epos. Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich kenne den ersten Teil, ist schon, glaube ich, 10 Jahre alt oder so. Aber das war das erste Mal, dass so richtig 3D-Filme so groß ins Kino gekommen waren. Unglaublich, eine ganze Welt, die man da sieht, bunte Welt. Und bei diesem 3D hat man das Gefühl, man kann es fast anfassen. Wenn man da sagt, ich glaube nur, was ich sehe, wird es schwierig, weil diese ganze Welt hat sich jemand ausgedacht und Menschen am Computer haben die aufwendig programmiert. Glaub da besser nicht, was du siehst. Ja. Mit diesen Planeten und all das gibt's nicht. Also, ich glaube nur, was ich sehe. Wir wissen alle, dass dieser Satz eigentlich nicht stimmt. Aber wir wissen auch alle, was damit gemeint ist. Dass dahinter der Gedanke steckt, dass es Anliegen in unserem Leben gibt, bestimmte Dinge, die so wichtig sind, dass Hörensagen nicht reicht. Dass wir einen Beweis wollen, einen Nachweis, dass wir etwas sehen können. So, wenn zum Beispiel du morgen früh einen Telefonanruf kriegst von deiner Bank und der Bankangestellte sagt, zum Beispiel, du Stefan, tut mir leid, ich weiß auch gar nicht, wie das passieren konnte, aber dein Konto ist leer. Ist alles weg. War die Tage noch da, ist jetzt alles weg. Da wird Stefan wahrscheinlich nicht sagen, naja, wie gewonnen, so zerronnen, arbeite ich halt ein paar Jahre länger. So, sondern wahrscheinlich, das würde jeder von euch machen, würdet ihr sagen, ich will einen Termin, ich komme gleich vorbei und dann möchte ich sehen, wie die Kontobewegungen sind und wo das hin ist. Da gebe ich mich nicht einfach mit Hörensagen zufrieden, da wollt ihr was sehen, das wollt ihr nachgewiesen haben. Oder wenn du zum Arzt gehst, wegen irgendeiner Kleinigkeit, vielleicht Routinekontrolle und der Arzt sagt, ja, Entschuldigung, vielleicht haben sie noch 2 Wochen zu leben und du sagst, woran machen sie das fest, mir geht's gut, möchte ich irgendwie einen Nachweis haben, erklären sie mir, woran liegt das, da willst du was sehen, da gibst du dich nicht einfach mit zufrieden. Oder an die Schüler von uns, gibt ja jetzt wieder Zeugnisse demnächst, wenn da der Lehrer auf dich zukommt und sagt, tut mir leid, das wird jetzt nichts, du wirst sitzen bleiben, ich weiß, mitten im Halbjahr ist schwierig, ja, aber Ende des Schuljahres, sagt, du wirst sitzen bleiben und du hast immer nur Zweien geschrieben und mündlich dich auch gut beteiligt, dann wirst du auch sagen, woran machen Sie das fest, guter Mann? Sagen Sie mir, das möchte ich sehen, möchte ich verstehen, woran Sie das festmachen, dass ich jetzt sitzen bleibe. Ich glaube nur, was ich sehe, ich glaube, das steckt in jedem von uns an der einen oder anderen Stelle. Wir müssen nur den richtigen Punkt finden, da möchtest du einen Nachweis haben. Da glaubst du auch nicht einfach alles. So, und einer, dem es genauso ging, das ist ein Glaubensvorbild, auf den wollen wir heute gucken. Und zwar ist das der Mose, von dem habt ihr gerade schon in der Lesung gehört. Exodus 33, 2. Mose 33, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt. Eine spannende Situation. Mose ist gerade im Zelt der Begegnung und es heißt dann in Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund. Wow, was für eine Situation, oder? Wenn wir das mal so erleben würden, mit Gott zu sprechen von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit einem Freund. Der Gedanke hier ist jetzt nicht, dass Gott vor ihm sitzt und die sich wirklich ins Gesicht gucken. Das werdet ihr gleich merken, genau das ist ja die Schwierigkeit, das wird Mose sich wünschen. Aber er redet mit Gott, als wenn er mit seinem besten Freund gegenüber sitzen würde und sich so unterhält. So. Und was hat Mose nicht alles erlebt in seinem Leben? So, als er aus Ägypten geflohen ist, weil er einen ägyptischen Soldaten erschlagen hat, so, da flieht er aus Ägypten, flieht in die Wüste und sieht auf einmal so einen brennenden Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Er geht näher dran und auf einmal hört er die Stimme Gottes, der mit ihm spricht und beruft ihn. Was für eine Erfahrung. Und dann gibt es viele Momente, wo wir im 2. Mose lesen, wie Gott mit Mose spricht. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Und dann gibt es diese Situation, wo er ihn ausstattet mit Wundern. Wenn er seinen Stock auf den Boden wirft, wird er zu einer Schlange. Wenn er die Schlange wieder greift, wird es wieder zu einem Stock. Wenn er die Hand so in sein Gewand steckt und wieder rausholt, ist nicht passiert, hat er Aussatz. Wenn er sie wieder reinsteckt, ist sie wieder gesund. Wenn er Wasser einfach ausschüttet auf dem Boden, wenn es darauf fällt, wird es zu Blut. Unglaubliche Dinge, die Mose erlebt. Oder die Plagen. Für Ägypten waren es Plagen, für Mose waren es Wunder, die er erlebt hat mit Gott. Und dann ziehen sie aus und Mose nimmt seinen Stab, hält ihn so übers Meer. Das Meer teilt sich. Israel kann durch das Meer durchziehen. Er hält es wieder drüber. Das Meer kommt zusammen. Die Ägypter, die denen auf den Fersen sind, sind alle da drin begraben. Was hat der nicht alles erlebt? So. Tagsüber zieht Gott als Wolkensäule vor Israel voran, nachts als Flammensäule. Er versorgt sie übernatürlich mit Manna und Wachteln an jedem Tag. Und letzten Endes auf dem Berg redet Gott mit ihm und gibt ihm die 10 Gebote. Was für Wunder. Wenn wir das mal erleben würden. Da würden wir glauben, oder? Und Mose sagt, reicht mir nicht. Das ist irre. In dieser Situation, er redet gerade mit Gott, wie ein Freund, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und sie reden über das Volk. Und Mose hat so ein paar Bitten und Gott sagt, ja, okay, mach ich. Und dann dann druckst Mose rum und sagt, ach Gott, eine Sache, eine Bitte, die hätte ich noch. Und Gott sagt, komm, sag. Und Mose sagt, Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ich will dich sehen. Ich will dich nicht nur hören, ich will nicht nur deine Taten sehen. Ich will dich sehen. So, und da können wir, glaube ich, eine Sache von lernen. Ich halte das, auch wenn Gott ihm gleich sagt, jetzt mal langsam, Brauner, halte ich das für eine ganz gesunde Haltung von Mose. Weil sie uns an Folgendes erinnert. Keiner von uns kann aus der Vergangenheit leben. Wir dürfen uns nicht ausruhen auf unseren Erlebnissen mit Gott aus der Vergangenheit. Sie werden nicht tragen. Beziehung ist immer jetzt, in diesem Augenblick. Das kennt ihr aus allen Beziehungen. Das ist in Ehen auch so. Wenn deine Frau zu dir sagt, Schatz, ich würde mal wieder so einen richtig schönen Tag mit dir erleben. Und du sagst, aber Schatz, wir hatten doch letztens erst, wann war das? Vor 25 Jahren, da hatten wir einen schönen Tag. Und dann wird deine Frau dir sagen, mein Freund, das reicht nicht. Das ist zu lange her. Und in Freundschaften ist das ganz genauso. Ich habe Freunde, die treffe ich, wenn ich meine Eltern besuche, zwischendurch mal alle paar Jahre, dann kann ich mal, habe ich die Zeit, wenn ich bei meinen Eltern besuche, besuche ich vor allen Dingen meine Eltern. Kommt sowieso zu selten vor, dass wir uns sehen, weil die so weit weg wohnen. Aber wenn ich dann mal da bin, länger, dann nehme ich mir manchmal auch Zeit und besuche mal einen Freund, den ich wirklich alle paar Jahre nur sehe. Und da merkt man wirklich, man redet dann über früher oder das, was so gerade im Leben passiert. Aber aktive Beziehung ist es nicht. So, da braucht es Begegnung im Hier und Jetzt. Und mit Gott ist das ganz genauso. Es reicht nicht aus, sich daran zu erinnern, was man erlebt hat, sondern man muss jetzt etwas erleben. Und Mose sagt, ich will mehr. Ich will dich mehr kennenlernen. Ich möchte dich sehen. Ich möchte mehr von dir. Und Gott sagt dann, Mose, du hast keine Ahnung, worum du gerade bittest. Was du da bittest, du wirst sterben, wenn du mich siehst. Wörtlich sagt er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Er sagt, Mose, dein Wunsch in allen Ehren, großartig, aber es wird nicht funktionieren. Du bist nicht dafür geschaffen, mich zu sehen. Das funktioniert so nicht gerade. Aber ich mache dir ein Angebot. Ich nehme dich, ich stelle dich hier in so eine Felsspalte, dann halte ich die Hand davor und dann gehe ich, aber nicht durch die Finger gucken, dann gehe ich an der Felsspalte vorbei und wenn ich richtig, richtig weit weg bin, dann nehme ich die Hand weg und du kannst mir mal auf den Rücken gucken. Von ganz weit weg kannst du sehen, wie ich weggehe. Mehr geht nicht. Auch da können wir wieder was lernen. Ist doch bei uns häufig genauso, oder? Dass wir Gott im Nachhinein finden und entdecken in unserem Leben. Achtet diese Momente. Ja? Schätzt das nicht gering, dass wir im Nachhinein erkennen, wo Gott in unserem Leben am Werk war. Denn häufig verpassen wir das sonst, dass er überhaupt am Werk war. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir, selbst wenn wir danach suchen, 99,9% der Situationen verpassen, in denen Gott in unserem Leben am Werk ist. Denn er ist in jedem Augenblick in unserem Leben am Werk. So. Und die paar Momente, wo es für uns auf einmal so besonders wird, dass wir es dann sehen, das ist ganz wenig. Aber das sollten wir wertschätzen, weil es uns daran erinnern kann, Gott ist da. Er war da. Und er ist da. Ich erkenne es nur im Rückblick. Weil letztens, vor ein paar Wochen, hat mein Sohn Verdacht auf, ich habe ihn gefragt, ich darf es erzählen, hatte Verdacht auf Blinddarmentzündung und ist mit Verdacht auf Blinddarmentzündung, bin ich mit ihm ins Krankenhaus gefahren und war ein wildes Wochenende. Er musste dann auch, nachdem er erst nicht da bleiben musste, dann doch da bleiben. Wie gesagt, war wild. Am Ende, ich erspare euch jetzt die Details, am Ende war es so, dass ich durfte dann auch das Wochenende tatsächlich auch im Krankenhaus mit übernachten. Das ist ja in dieser Zeit auch nicht ganz normal. Also es ist schon, fand ich schon ein Privileg, dass das möglich gemacht wurde auf der Kinderstation natürlich. Und als ich dann zurückgefahren bin, als sie ihn entlassen haben mit ihm, und er nicht operiert wurde, sondern sich das aufgelöst und die Ärzte gesagt haben, nee, wir können ihn auch guten Gewissens nach Hause fahren lassen. Und wir zurückgeguckt haben und geredet haben im Auto über das Wochenende, dann waren wir beide einer Meinung, dass das ein herausforderndes und ein sorgenvolles Wochenende war. Und gleichzeitig waren wir dankbar dafür. Wisst ihr warum? Weil wir im Rückblick erlebt haben, wie viele Gebete Gott erhört hat. An diesem Wochenende. Da könnte ich jetzt lange von erzählen. Ich fasse das einfach mal zusammen. Es geht mir um das Zurückgucken. Ich habe danach gesagt, Aaron, ab jetzt immer, wenn ich was habe, betest du dafür. Da waren 4 oder 5 Gebetserhörungen an diesem einen Wochenende. Und ich bin dankbar dafür, weil es uns beide daran erinnert hat, dass Gott, dass wir einen Gott haben, der handelt in unserem Leben. Auch wenn wir es im Rückblick manchmal erst sehen. Also nehmt euch gerne immer wieder Zeiten, wo ihr guckt, wo entdecke ich Spuren Gottes in meinem Leben? So, vielleicht jeden Abend mal zurückgucken, wo hat Gott in meinem Leben gehandelt? Und ihr werdet Gott auf dem Rücken gucken können, werdet Momente erleben. So, aber warum darf Mose nicht mehr sehen? Warum darf er nicht mehr sehen? Warum sagt Gott, kein Mensch kann am Leben bleiben, du würdest es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen?
Das ist nicht die einzige Situation, in der wir sowas im Alten Testament finden. Auch Jesaja zum Beispiel bei seiner Berufung macht im Prinzip die gleiche Erfahrung. Er macht die Augen auf, ist im Thronsaal Gottes. Er sieht den Thron Gottes und den Saum, der den Thronsaal erfüllt, von seinem Gewand. Und er guckt hoch, sieht die Engel Gottes um den Thron fliegen. Und das, was er macht, ist nicht Hände hoch und Lobpreis und er stimmt ein, sondern er macht die Hände zu. Ich stelle mir vor, wie er auf den Boden sinkt, die Hände schützend über den Kopf fällt und er kriegt eine Panikattacke. Ja? In Todesangst wirft er sich zu Boden und sagt, ich vergehe, ich werde sterben, ich werde jetzt hier sterben. Und er sagt, ich bin nicht gemacht dafür, vor Gott zu stehen. Diese Heilige, ich kann ihn nicht sehen und am Leben bleiben. Warum? Er sagt, weil ich bin Sünder und aus einem Volk von Sündern und Gott ist so anders als ich. Das kann ich nicht ertragen. Es gibt eine Reinheit und da geht es nicht darum, dass Gott böse ist oder uns bestraft, wenn wir ihn sehen, so, sondern es geht darum, dass Gott so anders ist als wir. Die Bibel nennt das Heiligkeit, seine Herrlichkeit ist, Hebräer 12, die Herrlichkeit, Gott ist wie ein verzehrendes Feuer, ja. Das taucht immer wieder auch in Deuteronomium 4 und 9 auf. Immer wieder taucht das im Alten Testament auf, dass Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit wie ein verzehrendes Feuer ist. Das ist so, wenn du zwei Streichhölzer hast und hältst die aneinander brennend, dann gehen die Flammen zusammen und wieder auseinander. Aber wenn du ein Streichholz und ein Blatt Papier hast und du hältst es aneinander, dann verbrennt das Blatt Papier und da bleibt nichts mehr über als Asche. So, das ist der Unterschied. So, darum geht's. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich euch das ein bisschen deutlich machen? Da habe ich was mitgebracht. Gebt mir einen kurzen Augenblick. Ich habe hier mal einen Strahler mitgebracht. So. Und wir hatten es ja gerade schon, es gibt Dinge, die gibt es und wir sehen sie nicht. Strom, das braucht er auch. So. Und das ist der Strahler, den ich euch mitgebracht habe. Ja. Was macht das hier da oben? Ach, ihr wollt auch nochmal, ne? Genau. So, warum guckt ihr denn weg? Hier vorne spielt die Musik. Also, ich mach das mal aus. Dieser Strahler hat, steht hier drauf, schlappe 51 Watt. Ja, 51 Watt. Und wenn ich den in eure Richtung halte, wendet ihr euch alle ab oder macht die Augen zu. So, jetzt stellt euch Folgendes vor. Wer von euch mag Sonne? So, mag die Sonne? Ja, es gibt schon einige, ne? Ja, Malte. Ich habe gehört, manche Schüler in der Schule springen sogar morgens manchmal auf und sagen, guckt mal, die Sonne geht auf. Weil sie die Sonne mögen und im Moment ist es ja so, ich meine, es ist ja ständig dunkel, wir haben Winter, da freut man sich über Sonnenschein. Aber stell dir vor, du magst die Sonne so sehr, dass du sagst, ich will mal so nah dran wie möglich. Findest irgendwie noch ein bisschen Geld unterm Kopfkissen, mietest dir einen Space Shuttle, fliegst mit der Rakete rauf, fliegst so nah wie möglich dran, ziehst dir dann so einen Raumanzug an, Käseglocke drauf, Sauerstoffschlauch, Tür auf, springst raus und willst einmal die Sonne anfassen. Weißt du, was passieren wird? Ja. Im ersten Augenblick, das Erste, was passieren ist, wird, du wirst blind. Im ersten Augenblick. Du wirst nichts mehr sehen. Weil wenn du dich schon von 51 Watt abwendest, was meinst du, was bei der Sonne passiert? Und das Zweite ist, es wird Puff machen, du wirst sie in deine Atome zerlegen, du wirst einfach verbrennen, verpuffen in einem Augenblick. So. Denn dieser Strahler hat 51 Watt, habe ich gesagt. Es hat mich interessiert in der Vorbereitung, wie viel Watt hat eigentlich die Sonne? So, dafür gibt es unter anderem das Internet, da findet man interessante Antworten. Da habe ich rausgefunden, 3,845 mal 10 hoch 26 Watt. Ja. Genau, dankeschön. So ging es mir auch, wenn eure Mathekenntnisse so weit gehen wie meine, sagt euch das vielleicht nichts. Und dann habe ich jemanden, ja, da gibt es manche, die rechnen das gerade schon. Sehr schön. Ich habe dann jemanden gefunden, der es ausgerechnet hat und ist auf folgende Zahl gekommen. 400 Millionen Milliarden Milliarden Watt. Also 400 Millionen Milliarden Milliarden Watt hat die Sonne. Das waren 51 und ihr macht die Augen zu. Ja? Die Sonne hat eine Kerntemperatur von 15,6 Millionen Grad Celsius. Aber ihr wollt ja nur die Oberfläche berühren, da hat es angenehme 5500 Grad ungefähr. Ja, ist besser auszuhalten. Ihr Lieben, lange Rede, kurzer Sinn, worauf will ich hinaus? Das ist das, was Gott versucht, dem Mose zu erzählen und wovor Jesaja so eine Angst hat. Er weiß, du kannst nicht in meine Gegenwart kommen, du kannst mich nicht sehen und das überleben. Und zwar nicht, weil ich böse bin, sondern weil ich so anders bin, weil meine Heiligkeit, meine Herrlichkeit du nicht ertragen kannst. Du würdest einfach verpuffen, wie wenn du in die Sonne fällst. Aber, und jetzt dürft ihr kurz dankbar sein, dass die Predigt noch nicht zu Ende ist. Weil bis dahin wär irgendwie schade, wenn ich jetzt Amen sagen würde. Ne? Ja, mache ich nicht, noch nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Mose und dir. Es ist nämlich etwas passiert. Nicht, dass du besser wärst als Mose, aber es ist was Entscheidendes passiert. Gott ist Mensch geworden in Jesus. Er ist Mensch geworden und das ändert wirklich alles. Du kannst Gott sehen. Das ist das Entscheidende. Johannes 14, Vers 8, das ist in der Abschiedsrede von Jesus, wo er seine Jünger darauf vorbereitet, dass er gekreuzigt wird und zum Vater gehen wird. Und in dieser Situation, da sagt Philippus irgendwann, in dieser Abschiedssituation sagt Philippus, Jesus, zeig uns doch den Vater, das genügt uns. Zeig uns doch den Vater, zeig uns Gott. Das ist so das Herz von Mose, ne? Ich will mehr, ich will Gott sehen, zeig uns den Vater. Und Jesus antwortet, Philippus, Jungs, wie lange soll ich noch mit euch unterwegs sein, dass ihr es endlich begreift? Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht Gott. Das ist der Punkt. Kurz vorher, Johannes 10, Vers 30, hat er gesagt, der Vater und ich, wir sind eins. Wenn du mich siehst, siehst du Gott ins Herz. Kolosser 1, Vers 15 schreibt Paulus, Jesus ist das sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der unsichtbare Gott hat sich in Jesus gezeigt, wie er ist. Kurz danach, Kolosser 2, Vers 9, in Jesus ist die Fülle der Gottheit, die Fülle Gottes, leibhaftig gegenwärtig. Oder Hebräer 1, Vers 3, Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Abdruck von Gottes Charakter und Wesen. So. Da könnt ihr denken, zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch gerade an Matthäus 17, die Verklärung auf dem Berg, wo Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg ist und auf einmal sehen sie, wie Jesus anfängt zu leuchten wie eine Glühbirne. Da sehen sie etwas von der Herrlichkeit Gottes, von seiner Heiligkeit durchstrahlen durch die Menschlichkeit von Jesus. So. Und das Spannende an dieser, deswegen liebe ich diese Geschichte, ich fand das ganz spannend in der Vorbereitung, ist mir, glaube ich, das erste Mal aufgefallen. Wisst ihr, mit wem sich Jesus da unterhält, als er da auf dem Berg ist? Mit Elia und mit Mose. Und da habe ich gedacht, oh, wie großartig. Ein paar Kapitel vorher, naja gut, ein ganzes Stück vorher, hat Mose gesagt, ich möchte dich gerne sehen von Angesicht zu Angesicht. Und auf diesem Berg passiert's. Ist doch großartig, ne? Da war ich so, ja, guck mal, da sieht er Gott von Angesicht zu Angesicht, steht er ihm gegenüber, wie schön. Da wurde seine Bitte erfüllt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Gott ist in Jesus sichtbar geworden. Sein ganzer Charakter, sein ganzes Wesen. Wenn du Gott hören möchtest, hör, was Jesus sagt. Wenn du ihn sehen möchtest, schau auf Jesus. Wenn du ihn kennenlernen möchtest, lerne Jesus kennen. Wenn du ihm begegnen möchtest, suche Jesus und du wirst Gott begegnen. Das ist die Geschichte. Darum geht es. Er hat sich sichtbar gemacht. Er hat sich auch ein Stück weit verborgen. Das ist das, was wir darin auch, was auch in dieser Geschichte steckt. Seine Heiligkeit, dieses verzehrende Feuer, ist in seiner Menschlichkeit ein Stück weit verborgen. Vielleicht ist die Menschlichkeit von Jesus auch so ein bisschen wie so eine Sonnenbrille für uns, dass wir es ertragen können, seine Heiligkeit. Aber es gibt den Tag, wo wir es einmal ganz sehen werden. Also, wenn du Gott sehen willst, wenn du mehr von ihm willst, dann ist das gesund. Ja. Und dann möchte ich dir aber sagen, such an dem einzigen Ort, wo du mehr finden wirst. Und das ist bei Jesus. Hör auf ihn, schau auf ihn, such bei ihm und du wirst Gott so klar finden, wie du ihn in dieser Welt mehr nicht finden kannst. Und wenn du möchtest, dass andere Gott kennenlernen, erzähl ihnen von Jesus. Denn in Jesus hat sich Gott sichtbar gemacht. So. Und wenn du sagst, ich möchte aber noch mehr, dann möchte ich mit dir jetzt ein Vers, das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, den möchte ich mit euch noch auswendig lernen am Ende. Das ist mein letzter Gedanke. Es gibt nämlich eine große Verheißung in Offenbarung 22, Vers 4 und die möchte ich, dass ihr die mitnehmt. Offenbarung 22, Vers 4, könnt ihr das mal sagen? Sehr gut. Und damit ihr es gleich auch noch könnt, sage ich euch jetzt, wie ihr das behaltet. Offenbarung 22, Vers 4, ganz kurz, könnt ihr super leicht lernen, weil die Offenbarung, wenn ihr die Bibel nehmt und ihr schlagt sie einfach von hinten auf, seid ihr schon mal richtig auf dem richtigen Weg, denn wenn ihr durch die Karten und bei manchen dann Tabellen durch seid, ist das letzte biblische Buch, ist die Offenbarung. Das ist das letzte Buch der Bibel. Seid ihr schon mal richtig. Wenn ihr da das letzte Kapitel aufschlagt, seit dem Kapitel 22. Ja, also schon mal super leicht zu finden, Bibel von hinten aufschlagen, auf dem richtigen Weg. Offenbarung 22, Vers 4. 22, 2 plus 2 ist 4. Findet ihr den Vers auch. Und in diesem Vers, Offenbarung 22, Vers 4, steht folgende Verheißung. 5 Worte. Sie werden sein Angesicht sehen. Sie werden sein Angesicht sehen. Könnt ihr das mal wiederholen?
Sie werden
sein Angesicht sehen. Super, funktioniert doch. Ist einer meiner Lieblingsverse. Warum? Weil er mich an Folgendes erinnert. In Offenbarung spricht Johannes davon, in Offenbarung 21 und 22 hat er so ein Bild vom Himmel. Er spricht aber von dem, was in der Gemeinde passiert. Und das eine ist, dass Johannes uns erinnert, oder Jesus durch Johannes, dass das in der Gemeinde passiert, dass in Gemeinde wir das Angesicht Jesus finden. Ja, ein bisschen verborgen noch, aber wir werden ihn erkennen und entdecken dürfen. Aber das Schöne ist, er verweist auch hinaus auf das, was einmal kommt. Es wird einen Tag geben, an dem du, wenn du zu Jesus gehörst, sein Angesicht sehen wirst und dann die Fülle Gottes erleben wirst. Und darauf freue ich mich von ganzem Herzen. Das ist der Tag und der Moment, an dem die Sehnsucht von Mose vollgestillt wird. An dem jemand wie Jesaja keine Angst mehr haben wird, diesem Gott zu begegnen. Und auf dem du und ich uns freuen dürfen. Wir werden Gottes Angesicht sehen. Und wenn du es jetzt schon suchst und dich danach sehnst, dann schau auf Jesus. Denn da hat er sich sichtbar gemacht. Amen.